Herzlich willkommen zum 36. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Nach einem ausdehnten Watch-A-Bin-Playing zu allem rund um Speedrunner und Streamen diskutieren wir über das Final Fantasy X HD Remaster. Dann haben wir noch viele News aus der digitalen Welt. Wir reden über den neuesten Versuch, Games zu verbieten, das Heartbleed-SSL-Problem, den Geburtstag vom Gameboy und vieles mehr. Darum bleibt dran. Hallo Andy, hallo Butch.
Hallo miteinander.
Sali.
Wir haben uns einmal mehr eingefunden für unseren Nerdy by Nerds Audio Podcast. Wie immer ganz kurz am Anfang für diejenigen, die uns jetzt zum ersten Mal hören sollten. Unser Podcast gehört zum gleichnamigen Blog. Ihr könnt ihn finden auf nerdybynerds.ch. Dort findet ihr natürlich noch ganz Haufen interessante Beiträge. Klickt euch mal dort durch. Und wie sie sich so gehört fürs 21. Jahrhundert, Twitter und Facebook sind wir auch vertreten. Immer wohl wieder mit so kleinen Neuigkeiten. Links dazu alles auf der Page. Starten wenn wir den Podcast vor den News jedoch wie immer mit einem Watch A Bin Playing und unter anderem auch mit einer Besprechung von einem neuen Game. Jetzt, Andy, was hast du so gezockt, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
Es ist ziemlich unverändert, weil ich ja streame. Habe ich da so meine fixen Speedrun-Games, die ich weiter versuche zu verbessern. Und das ist ja momentan primär Mario Kart, wo ich sie jetzt in kurzer Zeit sehr hoch aufgebracht habe in der Rangliste. So, mit Skips in dieser Kategorie, alle Cups, bin ich mittlerweile ja die drittbeste Zeit überhaupt, was unglaublich ist. No Skips kann ich nicht ganz sagen, wie gut ich bin, weil es ziemlich viele Runner gibt. Dort tue ich immer mal wieder irgendwie ein Race machen gegen jemanden, um auch ein bisschen mehr Race-Zeit haben bei SRL. Was mich dann irgendwann dort auf die Frontpage bringen sollte. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. Ich habe 17 Stunden Race-Zeit. Und abgesehen von Mario Kart habe ich dann auch ein bisschen Gex 64 geraced. Eines von den schwierigsten Plattform-Games, die ich mir so vorstellen kann, zum Speedrunnen. Sehr brutal, weil also, man kennt es aus Rayman 1, wenn man dort Game Over geht, dann verliert man seinen Spielstand. Also man will nicht Game Over gehen. Und da habe ich mich ja durch Gex Races durchquält. Und ich habe wenigstens unter 2 Stunden das Game. So, genau 1,44 zeigt es mir auch. Auf Speedruns Live ist es noch ein paar Sekunden weniger die eigentliche Zeit. Das ist so eine Leistung in dem Game. Aber das ist nicht so mein ernsthaftes Game. Was ich wirklich dabei bin, ist Mario Kart. Und bald kommt mein 50 Follower Special. Vielleicht so an dem Tag, wo ich jetzt den Podcast machen will. Ich habe jetzt so über 50 Follower, das muss man mal erwähnen. Das ist mehr, als ich jemals erwartet habe, dass ich es werde haben.
Für alle die, die natürlich jetzt denken, Andy Stream, den habe ich jetzt noch nie gesehen, dich findet man, man darf da ruhig Werbung machen, auf twitch.tv/AndyPanther.
Abschließend noch, ja, wenn ich nicht speedrunne, dann tue ich am Insta jetzt Casual Oblivion spielen. Einfach weil ich das Spiel seit Jahren jetzt nicht mehr gezockt habe und seit ich es auf der Konsole kann, jetzt habe ich es endlich auf PC und das ist so viel besser. Und das will ich ja jetzt noch eine Zeit weitermachen. Und ich habe mir auch überlegt, ich möchte irgendwie einen Speedrun routen für das Game. Ich muss es nicht unbedingt selber machen, aber ich finde Routing interessant.
Gut, dann Butch, was hast du so gezockt, gesehen, gelesen und so weiter seit dem letzten Podcast?
Ja, eben, Andy, du hast ja eigentlich mit deinem Speedrun, also vor allem mit deinen Mario Kart Speedrun, schon ein bisschen Aufsehen erregt. Mitunter sind ja gewisse bisherige Grössen von dieser Kategorie auf dich aufmerksam geworden und haben jetzt quasi, sehen jetzt den Zwang, dass sie wieder ihre Zeit verbessern. Und jetzt habe ich eigentlich so ein bisschen inspiriert vom Andy, bei mir auch mal den Emulator installiert und einen Splitter runtergeladen. Um mal einfach so ein bisschen casual den Versuch zu starten, kann ich mich verbessern, indem ich das einfach quasi time und dann immer wieder schaue, ob ich eine bessere Zeit anbringe mit irgendwelchen kleinen Strategieverbesserungen. Aber jetzt nicht gerade mit diesem grossen Anspruch, da im Speedrun in dieser Szene sich müssen zu behaupten. Aber das könntest du vielleicht erklären, Andy, was man eigentlich da alles braucht, um so ein bisschen in die Speedrun-Szene reinzufinden oder zumindest für sich selber mal ein bisschen Speedruns zu machen.
Aber was man da alles braucht, um reinzukommen, das ist genug Material fast so für einen eigenen Podcast. Es braucht wirklich nicht so viel eigentlich. Wenn man nur sich damit zufrieden gibt, auf Emulator zu spielen, dann ist eigentlich das einzige Hindernis, das man kann haben, ist, dass man ein zu neues Game will runnen und die Emulatoren entweder extrem viele Ressourcen brauchen und der Computer nicht klarkommt oder es keine existieren. Das kann auch passieren, wenn das Game, das man runnen will, so obskur ist, dass es keinen Emulator gibt. Und gleichzeitig das System, das Original, ist auch schwer zu bekommen. Dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, wenn man nicht auf Emulator runnen will. Es gibt auch Games, wo das weniger beliebt ist. Bei Mario Kart, ich weiss, dass es weniger laggt als Konsole. Und beim anderen Game, das ich erst ja gerannt habe, die Woche Gex, dort laggt es massiv weniger. Aber es muss nicht immer positiv sein. Es gibt auch Tricks, die sind schwerer, wenn es weniger laggt. Und das muss man ja erwähnt haben. Es gibt eigentlich nicht so viele Hindernisse. Das Haupthindernis, würde ich sagen, ist, es zu schlechtes Internet hat zum Streamen.
Ja gut, ich werde wahrscheinlich nicht so bald irgendwelche Runs streamen, aber über was man einfach darauf achten muss, in der Speedrun-Szene akzeptiert, ist eigentlich nur mehr, also bei den Emulatoren, der Project 64 Version 1.6.
Ja, das ist so, weil alle Versionen von dem Emulator ab 2.0 sind absolut banned durch Speedruns Live.
Und aus welchem Grund sind denn die Versionen dort banned? Sind
weil die haben so wenig Lag, dass selbst die Virtual Console Versionen von den Games mehr Lag haben. Ich glaube, bei den N64 Games, die für den chinesischen IQ rausgekommen sind, ich glaube sogar die haben mehr Lag als Project 2.0. Es ist extrem unfair, wenn man die Version benutzt.
Also sprich, für jeden, wo das Game doch mal normal wird spielen und kein Speedrun im Hinterkopf hat, der dürfte dann doch gern zu den neueren Versionen greifen.
Ja, sonst, wenn man natürlich denen noch Zeiten stoppen will, dann ist praktisch das Programm WSplit runterzuladen. Da kannst du ganz, manuell eigentlich deine verschiedenen Splits eingeben und dann tut es dort auch jeweils quasi abspeichern und sich merken, was deine Rekordzeit war und wenn sie geschlagen hast, kommst du dann wieder einen neuen Rekord über.
Wie läuft das? Ich habe mich immer einmal gefragt, die Zeiten, werden die automatisch gestoppt oder muss man da noch einen Knopf drücken während dem Gamen, das Programm weiss, jetzt hat er es geschafft, jetzt kommt das nächste Kapitel?
Es sind Hotkeys, wenn man das, die Programme im Hintergrund bedienen kann.
Ja, sonst habe ich auch noch etwas gezockt, zusammen mit dem Fipots, der bei uns ja auch schon mal dabei war, früher noch, bei Nerdy by Nerds. Und mit dem Fonso habe ich Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 gespielt.
Der Name ist geil.
Aber es ist auf jeden Fall eigentlich eine Fortsetzung oder vielleicht ein DLC in Art zum Sniper Elite Game. Haben Sie vielleicht auch schon mal Gameplays davon gesehen? Jeden Abend, wie weit man dann jemanden quasi als Sniper abschießt, gibt es dann Zeitlupen, wo man den Schuss durch die Luft fliegen sieht. Also man sieht quasi die Flugbahn von der Kugel, wie sie dann eintrifft über die Distanz. Und mit Zombies ist das Ganze noch viel lustiger. Oder wir spielen das jeweils, also wir haben es jeweils zwar auf Schwierigkeitsmodus Mittel gespielt, aber mit vierfacher Anzahl Zombies. Und das geht schon ziemlich ab und es ist sehr fies. Es hat sehr wenig Checkpoints.
Okay, muss ich mit dem Fall auch anhängen bei der nächsten Runde, weil ich es ja auch noch auf Steam. Ich glaube, der Fipos sogar hat da mal gerade so ein Viererpack organisiert. Man kann die Keys an mein vergünstigt im Multipack kaufen und mir hat er, glaube ich, auch einen geschickt, wenn es mir recht ist, ja.
Genau, ja. Und es ist wirklich noch ein spassiges Spiel.
Das Duke Nukem müssen wir auch mal durchzocken. Oder einfach allgemein ein bisschen Multiplayer zocken. Das haben wir, glaube ich, auch noch.
Nein, das wäre von mir gewesen. Joel, was hast du so gezockt?
Denn ich habe die absolut grösste Zeit mit dem Final Fantasy X HD Remaster verbracht. Und da möchte ich jetzt auch gerade in diesem Watch Up in Playing ein bisschen einen Schwerpunkt drauf legen. Butch, das ist ja wohl dein Lieblings-Final Fantasy. Andy, du hast es auch kurz ein bisschen gespielt. Und ich habe jetzt vor allem die neue Version gespielt, die alte Version. Ursprünglich für die PS2 habe ich nie sehr weit gespielt. Mich hat natürlich interessiert, kann mein Favorit Final Fantasy 9 schlagen? Und ich muss sagen, es könnte sogar der Fall sein. Gerade bei so einem grossen Titel wie einem Final Fantasy ist natürlich schwer, wie geht man jetzt das an, wie erklärt man jetzt das am einfachsten. Ich denke, ich wollte mit etwas Wichtigem anfangen, und zwar mit der Story, kurz, dass man so ein bisschen weiss, was einen erwartet. Man startet als der Hauptcharakter Tidus, so ein bisschen Final Fantasy typisch, so innerlich der kecke, freche Blondschopf. Und zwar wird die Welt, wo man sich drin befindet, plötzlich angegriffen von einem riesigen Monster, das nennt sich Sinn. Man wird dann aus dieser Welt rausgezogen während dem Angriff. Also fast eine Flucht, kann man fast meinen, weil die Ortschaft, die Stadt wird zerstört. Man wird durch das Monster rausgezogen und wacht dann quasi in einer anderen Welt namens Spira wieder auf. In dem Spira trifft man dann schon ziemlich gleich auf erste Mitstreiter. Darunter auch die Yuna. Sie nimmt so die Final Fantasy-typische Rolle vom weiblichen, scheuchen, introvertierten White Mage mit berühmten Eltern ein. Es geht dann eigentlich darum, das Monster, wo deine Heimatstadt zerstört hat, zu bekämpfen, weil das existiert auch in der neuen Welt, wo wir uns jetzt befinden, wieder und noch. Und das Ganze läuft so. Die Yuna ist so ein Medium, lehrt so Beschwörungen, die Bestias. Und man begleitet sie schließlich auf einer Art Pilgerreise, wo sie die Bestias sammelt quasi. Und dann am Schluss sollte sie dann mit der Final Bestia oder Final Aeon, wie sie auf Englisch heisst, dann das böse Monster Sinn besiegen. Ich kann mal so viel vorwegnehmen, dass zwischen denen noch ein paar Sachen sich werden ändern und das eine vielleicht nicht ganz so ist, wie es am Anfang scheint und so weiter. Aber so die Twists wollte ich euch jetzt nicht spoilern. Schaut es euch auf jeden Fall an. Die Story ist es wert. Butch, du, was machst du dich noch erinnern? Du hast es dazu mal durchgespielt, oder? Nehme ich mal an.
Ja, ich habe es durchgespielt. Also
storymäßig, wie hat es dich so gedacht, jetzt ohne zu viel zu verraten?
Es war mein erstes PS2-Game gewesen. Damals habe ich das eigentlich, ich glaube sogar im Bundle gekommen mit der PS2 bei uns. Ich war dort völlig überwältigt gewesen, einfach beim ersten Anzocken, weil ich so ein Game gar noch nicht gewohnt war. Oder ich habe noch nie so etwas gezockt, wo einerseits halt eben so auch künstlerische, anspruchsvolle Render-Sequences hat. Also nebst dem, dass es natürlich auch das ganze Design halt, das JRPG-Design von den Monster etc. recht cool ist, bin ich dann ziemlich im Bann gezogen gewesen. Aber ich glaube, die Story müsste ich wirklich, damit ich die Story auch wieder präsent habe, müsste ich das Game wieder durchspielen, weil wo ich das gespielt habe, das war noch die Zeit gewesen, wo ich die Untertitel haben müssen lesen. Also ich habe die Story schon mitbekommen, aber ich habe sie, glaube ich, ein bisschen vereinfacht.
Also auch jetzt, wenn ich es durchgespielt habe, habe ich einmal plötzlich dann mal gemerkt, so, ah, das ist ja eigentlich ein bisschen anders und ist das wirklich so? Und der ein oder andere Teil könnte oder sollte man vielleicht sogar mal noch in einem Wiki nachlesen, um zu schauen, ob man es wirklich verstanden hat. Also ganz einfach ist es nicht. Es ist sehr sparsam im Beantworten von Fragen. Am Anfang meint man zum Beispiel lang, dass man in die Zukunft reist, während dem Angriff von dieser Stadt, und dass man sich nachher in der neuen Welt in Zukunft befindet. Man merkt dann aber irgendwann, dass das gar nicht so ist. Und ich behaupte mal, wer das unaufmerksam spielt, wird das auch bis am Schluss nicht gemerkt hat, dass er sich gar nicht in der Zukunft befindet und so weiter. Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Stattdessen wollte ich vielleicht ein bisschen über das Gameplay reden. Man sagt ja diesen JRPGs häufig nachher, sie sind immer gleich. Aber da hat die Final Fantasy Serie im Vergleich zu den vorherigen Teilen doch ein bisschen etwas geändert. Ich denke, am Anfang fällt auf, dass man nicht mehr so eine klassische Oberwelt hat, so wie man es zum Beispiel im 9 noch hatte. Also man hat keine so Map, wo man quasi überproportional gross durchläuft und dann kommen so Zufallskämpfe. Das ist eigentlich abgeschafft worden, schadet aber nicht. Sonst ist es einigermaßen ähnlich geblieben. Was vielleicht noch speziell ist, wo es Änderungen gegeben hat, im Gegensatz zu früheren Titeln, ist das Kampfsystem. Vielleicht zu dem noch kurz. Grundsätzlich mal das ganze Ausrüsten ist sehr vereinfacht. Man hat jetzt nur noch eine Waffe und ein Accessoire. Also man hat da nicht mehr einzelne Händchen, einzelne Helme, Brustteile, Beiteile, Kettchen, Hut und so Zeug. Das gibt es nicht mehr.
Also das, ich hasse es, wenn man Dumping Down macht. Also ja, dass da Missverständnisse aufkommen.
Also das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich bin ja direkt vom Final Fantasy 9 gekommen. Da denke ich, ja nein, voll simpel. Aber ich muss ehrlich sagen, ein paar Versimplifizierungen sind auch angenehm. Also teilweise ist es wirklich so Komfort, der auch angenehm ist. Was zum Beispiel auch interessant ist, dass alle Waffen von einem Charakter grundsätzlich gleich stark sind, was den Damage angeht. Das mag recht verwirrend sein im ersten Moment. Das Einzige, wo sie sich unterscheiden, sind so ein bisschen die Boni oder die Perks, wie man vielleicht würde sagen, die auf diesen Waffen liegen. Die unterscheiden sich und machen dann halt eine bessere oder eine schlechtere Waffe aus. Zum Kampfsystem selber, das ist wie gehabt, zum grössten Teil zumindest. Also man hat sein Team, das steht das dritte auf dem Feld und kämpft mit dem gegen Monster. Die Reihenfolge ist das mal ein Stück weit einfach vorgegeben. Also man hat nicht mehr so eine Leiste, die sich auffüllt oder so, wie es noch vorher war, sondern man hat einfach zuerst den Gegner und so weiter. Also die Reihenfolge sieht man, die ist vorgegeben und die kann man natürlich ein bisschen manipulieren. Was auch noch interessant ist, man hat stets die ganze Party dabei. Also es ist nicht mehr, wie es teilweise früher war, dass man halt einfach 4 muss mitnehmen und die anderen warten irgendwo, sondern man hat immer alle und kann on the fly immer einen mit einem anderen auswechseln. Gleichzeitig hat man immer 3 auf dem Feld. Und das alles ist ziemlich, ziemlich erfrischend. Es wirkt ein bisschen schneller als noch früher. Und so müsste es eigentlich genau sein. So stelle ich mir das vor. Und dass das ganze Ausrüsten ein bisschen simpler geworden ist, habe ich am Schluss sogar fast gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht dann noch weiter zum Sound. Das ist klassisch gut komponiert. Es ist überarbeitet worden, jetzt in der neuen Fassung. Ich kann wenig Vergleich ziehen zu der früheren Version von der PS2, weil ich die ja nie festgespielt habe. Ich kann nur sagen, der neue Sound tönt wirklich gut. Das ist teils neu eingespielt worden. Also es ist nicht mehr alles so Chip generiert, sondern teilweise halt wirklich aufgenommen, was zwar früher schon der Fall war, teils.
So Teki Tane ist noch dabei.
Der ist schon halbwegs der Titeltrack, wenn es mir recht ist.
Ja, das ist, glaube ich, noch mit Gesang drin.
Ja, genau. Also der kommt natürlich nach wie vor. So Main Theme, das ist sicher immer noch drin.
Bei der Badesequenz.
Denn was Leute gerade an einem HD-Remaster wohl mit am meisten interessiert, ist, wie sieht das aus? Es ist logischerweise HD, das mag im ersten Moment niemand überraschen. Was aber wirklich interessant ist, dass es wirklich HD ist. Also die absolut meisten Teile sind 1080p. Das ist natürlich erfreuend. Es läuft absolut flüssig, nur die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen lang. Das ist ein bisschen nervig, der Rest ist gut. Es sieht also wirklich gut aus. Sie haben das Zeug überarbeitet. Die wichtigsten Charaktermodelle haben sie überarbeitet. Die unwichtigeren nicht. Das sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus, wenn so ein überarbeiteter Tidus neben irgendeinem NPC steht, der halt immer noch so ein flaches Gesicht hat. Das wirkt dann halt ein bisschen weird, aber mit dem kann man leben. Dann die ganzen Zwischensequenzen, was ja gerade im Final Fantasy X noch sehr wichtig war, wo die Serie ja noch ein bisschen abgehoben haben, grafisch. die haben sie so nochmal rausgerendert. Dort ist halt ein bisschen schade, dass sie für das neue 16:9 Verhältnis ein bisschen müssen reinzoomen von dem ursprünglichen 4:3. Das heisst, man hat jetzt oben und unten ein bisschen etwas abgeschnitten, dafür ist es 16:9. Wenn man es nicht weiss, merkt man es nicht und es stört auch niemand. Was man vielleicht noch dazu sagen, ganz allgemein zum Produkt auf der PS3, kommt das auf einer Blu-ray zusammen mit dem X2. Dann ist noch drauf so ein ja, längere Cutscene, wo so ein bisschen den Teil zwischen X und X2 erklärt, dann noch ein Hörspiel, dann noch so einen zusätzlichen, ich sage jetzt mal, Dungeon zum X2 und allgemein ist die internationale Version, die ein bisschen erweitert worden ist. Wobei wir in Europa haben schon immer die gehabt, aber die Amerikaner könnten das freuen zum Beispiel. Also da hat er wirklich alles im Pack. Es ist auch für die Vita erschienen. Dort müsst ihr aber aufpassen, ist nur das X auf einer Cartridge und das X2 ist ein reiner Downloadcode. Das finde ich ein bisschen schade. Was wiederum möglich ist, wenn ihr euch jetzt das für beide Systeme gegönnt habt, könnt ihr Cross-Save nutzen. Also ihr könnt Spielstände hin und her nutzen, dass ihr halt dann mit der Vita könnt weiterspielen im Zug und nachher, wenn ihr daheim wieder sind, könnt ihr dann das File wieder nehmen und daheim wieder weiterspielen. So etwas ist möglich. Cross-Buy ist es aber nicht, ihr müsst es zweimal kaufen. Was natürlich auch die Final Fantasy Spieler könnt interessieren oder allgemein RPG-Fans. Wie funktioniert denn die Charakterentwicklung? Das haben wir vorher noch nicht gesagt. Das ist im X noch recht interessant. Ihr bewegt euch auf einem Sphere Grid, nennt sich das. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie ein, ich sage jetzt mal, grosses Schachfeld. Ihr sammelt dann quasi keine herkömmlichen Erfahrungspunkte, wo ihr dann halt irgendwie auflevelt und eure Werte sich steigert. Es ist so, ihr sammelt so reine APs, so Ability Points. Und mit denen könnt ihr dann auf dem Schachfeld so Wege durchwandern. Mit jedem neuen Feld, das ihr dann erreicht, steigert sich irgendein Wert oder ihr erlernt dann irgendeine Fähigkeit. Und ein Stück weit habt ihr dann auch ein bisschen Freiheiten, dass ihr euch so ein bisschen wählen könnt. Geht jetzt dort durch, gehe ich dort durch, gehe mit dem Charakter nachher dort durch. Und so könnt ihr die Entwicklung noch sehr interessant beeinflussen. Eigentlich mehr, als man sie vorher je hätte können beeinflussen.
Da musst du mir dann mal erklären, falls ich dann das, also ja, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich da ein bisschen vorwärts machen will bei dem Game, ob es da wirklich irgendwie einen Ideal-Skill-Pfad gibt. Also ich habe ja am Anfang hat man noch die Auswahl, ob man den Profi-Skill-Tree haben oder den vereinfachten. Ich habe jetzt mal den Profi genommen.
Okay, der ist natürlich ein bisschen stranger. Der Profi, sage ich mal, gibt dir absolute Freiheiten, also teilweise ein bisschen weirde Möglichkeiten. Dafür unter dem Strich sind deine Stats ein bisschen unausgeglichener. Hingegen der vereinfachte, also der normale ursprünglich, der ist ziemlich straightforward. Mit der Ausnahme von Kimari, der hat eigentlich keinen eigenen Pfad. Bei ihm kann man muss man ein bisschen aufpassen oder kann man ein bisschen wählen, wie man das machen will. Grundsätzlich würde ich eigentlich jedem den normalen empfehlen, weil der eigentlich schon ausreichend gut ist. Schwierigkeitsgrad Problem hat man eigentlich sowieso nie oder habe ich nie gehabt. Ein Spiel kann man angenehm eigentlich durchspielen. Und du bringst mich jetzt zum Glück gerade drauf, für die dann sagen, ja nein, das ist mir irgendwann zu einfach und ich grinde gerne und ich habe das System voll verstanden und habe jetzt hier mega die fiese Kombinationen von Fähigkeiten herausgefunden und so. Für die gibt es gerade in der internationalen Version noch so ein paar Bonus-Boss-Gegner und die sind dann wirklich so Level Asia, also die haben einfach Leben ohne Ende und machen immer 9999 Schaden und so. Und für die Grinder hat man dann doch dort noch etwas geschaffen. Und das ist dann wirklich für die, die alle Stats maximieren und so weiter, weil sonst schafft man das fast nicht. Das Spiel sonst an sich ist relativ easy. Ich habe das Level-Sphere-Grid-System gleich mal durchschaut und ein bisschen vorausgeplant. Und dann ist es wirklich angenehm easy geworden. Ich denke, das haben auch die Entwickler gemerkt, weil dann gegen Schluss der ein oder andere Boss grundsätzlich recht einfach wäre, hätte ihr nicht einfach so die Hit-Kombination, die dich jedes Mal one-hittet. Also beim einen Boss macht er zuerst den Zombie-Zustand und nachher macht er einen Heilzauber auf dich. der schadet dir ausnahmsweise, wenn du im Zombie-Zustand bist und du bist instant dead. Oder wenn er nachher eine Form weiterwandelt, der drei Formen, und in der letzten Form macht er einfach einen Angriff, wo alle, die nicht im Zombie-Zustand sind, gerade instant sterben. Das weißt du natürlich vorher nicht, darum heilst du sie immer gerade vor, so schön, dass sie auch nie in dem gefährlichen Zombie-Zustand sind. Er erlangt die neue Form, alle instant dead, game over. Und du darfst dann die schön 5-minütige Cutscene nochmal anschauen, bis du den Boss nochmal probieren.
Das ist dann aber so Fake Difficulty.
Ja, das ist wirklich ein bisschen Fake Difficulty. Teilweise finde ich ein bisschen blöd, gerade eben, wenn man so unwissend an den Boss angeht. Wenn man es nachher weiss, sind dann auch die Böse einfach, weil man kann dann entsprechende Schutz-Items anlegen und so weiter. Dann wird es einfacher. Aber wenn man es nicht weiss, ist es wirklich ein bisschen frustrierend. Zumal sie auch für die neue Version nicht eingebaut haben, dass man Cutscenes skippen kann. Beim X2 ist das meines Wissens möglich, beim normalen X haben sie das immer noch nicht eingebaut. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt X2 gerade erwähnt. Vollständigkeitshalber können wir vielleicht über das noch einen Satz 2 verlieren. Ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es rein angespielt. Ich habe jetzt schon so viele RPGs durchgespielt in der letzten Zeit, dass ihr nur da ein bisschen nachsichtig sein müsst, dass ich das nicht auch noch durchgespielt habe. Ich zweifle sogar daran, dass ich es jemals durchspielen will, weil also was sie da eingeführt haben im ersten Moment, es kommt einem vor wie eine Parodie. Also es fängt schon so mal an, dass sie die schwüche Yuna komplett um 180 Grad kehren und zu einem Popstar machen. Denn das Kampfsystem ist irgendwie ganz weird, dass man irgendwie Attacken sind, dann quasi keine Attacken mehr, sondern sie sind alle so am Tanzen, und wenn man beispielsweise der Gegner will blenden, dann tanzt so irgendwie die eine und dann wird er irgendwie blind. Und es ist so weird. Und irgendwie, wenn man will, die Funktion vom Kämpfer im Kampf wechseln, dann muss man sich umziehen und dann legen sie andere Kleider an. Und das gibt ihnen dann irgendwie wiederum andere Fähigkeiten. Und es ist so aus dem rausgerissen. Also wenn man gerade mit dem
dramatischen... Du bist einfach kein Japaner, das ist das Problem.
Ja, aber es passt so nicht. Ich habe gerade mit dem X aufgehört, mit dem dramatischen Ende und so. Ich schaue dann den Zwischenclip an, der auch mitgeliefert wird auf der Disc. Und der ist einmal noch dramatisch. Und dann, ich wollte jetzt nicht spoilern, aber es sagt dann so quasi, ja, wir brechen jetzt wieder auf, obwohl die Story halt beendet ist und so weiter. Und dann fängt das ganz, ganz anders an in dem X2. Also es ist wirklich komisch. Ich weiss echt noch nicht, wie ich da mit dem irgendwie vertraut werden
sollte. Also so viel kann man ja spoilern, weil es hat ja sowieso keinen Zusammenhang zum Final Fantasy X, wo ihr gerne mal dafür zocken. Anfangs X2 startet das Game eigentlich mit so einer Zwischensequenz, wo man Yuna sieht, wo unterdessen ein Popstar geworden ist, auf der Bühne mit ihrer Mitstreiterinnen, die dann auch mit ihr auf das Abenteuer starten.
Ja.
Und es ist einfach wahrscheinlich so, also die Idee vom Game ist an sich ein bisschen
Fanservice
für die ganzen Typen, die irgendwie, keine Ahnung, Hentais geschaut haben von der Yuna, damit sie das nicht mehr müssen, quasi auf anderen Kanälen suchen. Und es macht so keinen Sinn, wenn man den Charakter in so ein Game hineinstopft. Aber so viel, also falls es doch mal zocken willst, ich finde es ziemlich schrecklich, was sie dort alles gemacht haben. Vor allem der Anfang vom Game hat mich so abgeschreckt.
Butch, ich hab geweint, dass du immer noch fest überzeugt bist, dass das Game nicht existiert.
Ja, das ist eigentlich tatsächlich, sie hätte jetzt irgendein anderes Game müssen machen. Also wenn ich wirklich mich anstrenge, es gibt in dem Game doch noch ein, zwei Sachen, die tendenziell interessant sein können.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist. Es gibt quasi eine parallele Storyline. Also es geht so darum, die Yuna sucht nach einem Titus.
Genau, ja. So hört es dann auf, beziehungsweise fängt es an, ja.
Und dann findet sie quasi so Aufnahmen irgendwie und hat das Gefühl, sie findet den Titus, aber das ist gar nicht der Titus. Und irgendwie gibt es eine Art parallele Storyline zu ihr, die vielleicht auch ein bisschen mit so parallelen Universen zu tun hat. Ich habe die Story auch nicht so präsent und vielleicht falsch verstanden.
Ja, aber der Teil, die Parallelstory, wird ein bisschen introduced in dem gut viertelstündigen Zwischenvideo, das auch noch mitgeliefert ist auf der Disc.
Auf Anfang gibt es quasi eine Love-Story, die in einem anderen Universum mit zwei anderen Charakteren stattgefunden hat. Ich muss doch sagen, also nachdem du quasi alles überblickst vom Kampfsystem, von diesen dummen Mitcharakteren und von dem Rape von der Yuna und von der Riku und die komische neue Charakterin, die für irgendwelche Emos gemacht worden ist, und die parallele Story anschaust und dir überlegst, wie man es noch ein bisschen hätte anders inszenieren und weniger Pop-J-Pop-Konzerte ins Game reingepackt hätte, dann wäre rein theoretisch das Game sehr interessant. Vor allem, das ist vielleicht ja fast ein Major-Spoiler, es gibt mal so eine Sequenz vom Game, die ich ziemlich faszinierend gefunden habe, wo man quasi im Jenseits ist.
Okay, strange.
Und das ist dann schon noch recht speziell und irgendwie sind auch die Cutscenes sehr gut gemacht dort.
Ja, an dieser Stelle, um jetzt mal das zu dem Spiel und auch das Watch You Been Playing mal langsam abschliessen. Ich denke, man könnte es so kurz fassen. Spielt unbedingt das X, gerade die HD Remaster Version ist absolut lohnenswert. Ob ihr das X2 wollt spielen, schaut es an, aber vielleicht spielt lieber das 9 oder irgendein Ni no Kuni oder ein 7 oder irgendetwas.
Wenn ihr spielt, spielt es in ultra easy mit vereinfachtem Skilltree, so quasi, dass ihr nur Cutscenes nach Cutscenes schaut. Das Fiese ist, das Game muss man das zweite Mal durchspielen, wenn man quasi eine zusätzliche Cutscene freischalten. Das habe ich selber ja nie gemacht. Aber okay. Die Cutscene freizuschalten, ist man quasi gezwungen aus moralischen Gründen. Aber schauen Sie ruhig auf YouTube. Also.
Okay, du musst jetzt einen 100% runnen von dem.
Es ist so fies. 100% würde bei dem Game heissen, das Game zweimal durchspielen und nachher im zweiten Mal in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad.
Eieiei. Gut, ich denke, was wir da ganz am Schluss von dem Watch Been Playing, bevor wir dann zum News-Teil überwechseln, noch sollten erwähnen, Game of Thrones läuft immer noch. Viel wenn wir dann gar nicht sagen, weil langsam ist es nicht mehr möglich ohne Spoiler, aber man darf doch erwähnen, dass doch ab Episode 2 schon etwas sehr, sehr Spannendes passiert, wo logischerweise dann in jeder weiteren Episode Auswirkungen hat. Wir schauen es nach wie vor immer noch sehr gern in jedem Montag. Butch, was meinst du? Es hat doch gut Fahrt aufgenommen und man kann es jetzt mit Spannung schauen. Also die Qualität hat es da nicht abgenommen. Also es wird doch der Erwartungen gewissermaßen treu.
Ja, vor allem auch meine Erwartung an die Szene mit dem Theon Greyjoy ist durchaus erfüllt. Ich habe das schon lange erwartet, vor allem auch, weil in der Serie eigentlich lange Zeit die Story quasi am Buch voraus war, zumindest in meinem Lesefortschritt, was der Theon Greyjoy anbelangt. Und was dort ja eigentlich im Buch alles passiert ist, ist so unglaublich. Und in der Serie, vielleicht all die, die es interessiert, das Buch mal zu lesen, dort ist vieles ein bisschen übersprungen worden. Was Folterungen vom Greyjoy anbelangt und so, sind übersprungen worden. Aber quasi wie er sich so wandelt als Mensch, das haben sie sehr gut eingefangen.
Also die Devise bleibt nach wie vor, schaut die Serie, auch wenn ihr vielleicht denkt, Fantasy, Mittelalter ist jetzt nicht so mies, startet einmal natürlich dann bei Staffel 1 und die Chance, dass es euch wird gefallen, würde ich meinen, ist sehr, sehr gross. Die Serie ist nicht einfach umsonst so gehypt. Mit dem wollen wir das Watch Been Playing jetzt abschliessen und zu unserem News-Teil überwechseln. Wie immer ist so einiges passiert in der digitalen Welt und über die Sachen wollen wir jetzt kurz reden. Der Anfang macht eine leider nicht sehr erfreuliche Meldung, aber dennoch ist es wichtig, dass ihr vor allem Gamer und Gamerinnen da draussen informiert sind, um was geht's. Es hat wieder mal einen Versuch zu einem Vorstoss für ein Gameverbot gegeben in der Schweiz. Ihr kennt es, Killer Games, wie man sie so nennt. In diesen Kreisen sind wieder mal Schuld für einen Haufen grauenhafte Sachen. Im neuesten Beispiel sind sie Schuld für Jugendgewalt, also so das zufällige Übergriffe an gerade ältere Leute oder sonst Leute, die allein am Bahnhof sind, durch irgendwelche Jugendliche, die halt scheinbar nichts Besseres zu tun haben. Games sind jetzt neuerdings für das verantwortlich oder so, wie das in dieser Interpellation, die hier eingereicht worden ist, formuliert ist, quasi, sie sind Grund für grundlose Gewalt. Also soll sich einmal der Widerspruch schnell durch den Kopf gehen lassen. Wie auch immer, vielleicht kurz, das Ganze ist eingereicht worden vom Herrn Jean-Pierre Grin. Der Herr ist Nationalrat Waadtländer, ist bei der SVP tätig. Und sonst ist der 67-jährige Herr Landwirt. Er hat, wie schon angesprochen, eine Interpellation gestartet. Das bedeutet eine Anfrage an den Bundesrat. Und in dieser Interpellation hat er zwei Fragen gestellt, die er möchte beantwortet haben vom Bundesrat. Zum einen, ob es doch nicht langsam an der Zeit wäre, so gewalthaltige Spiele zu verbieten. Und das andere, was doch ein bisschen neu ist, ob es denn nicht gut wäre, Trickfilme mit Waffen zu zensieren. Also wir sehen hier eine ganz neue Ebene. Neu sind neben den Games auch Trickfilme schuld an Gewalt.
Gut. Jetzt ist das schon mal sehr interessant, vor allem der letzte Satz da. Trickfilme mit Waffen sollen doch zensiert werden, weil ja gerade die Partei von dem Herr sich immer wieder dadurch auszeichnet, dass sie den Militarismus von der Schweiz verteidigen, dass Schweizer sollen die Waffen daheim im Schrank haben.
Am besten noch ein Grippen im Schrank für jeden Bürger.
Es ist interessant, wobei an dieser Stelle muss man ganz ehrlich auch sagen, dass bis jetzt andere Vorschläge, die auf ein Gameverbot abzielen, von der linken Seite gekommen sind. Es ist, glaube ich, eher ein Generationenproblem und nicht ein Parteienproblem.
Es ist nicht einmal ein Generationenproblem. Ich kann da jetzt nämlich einiges zu erzählen. Weil ich weiss, dass die Linken, die sind überhaupt nicht modern, was Technologie betrifft. Sie sind extrem zurückgeblieben und sagen, es sind quasi noch so, ja, wir müssen das sogenannte Internet benutzen. Also ich kann das jetzt erfunden. So, die Menschen, die nicht Internet, sondern sogenannte Internetmenschen sind. Und ich bin ja bei den Jungsozialisten selber und ich habe da einfach festgestellt, dass Netzpolitik und so, das ist ein absolutes Fremdwort, auch für junge Linke. Und dabei wären das jetzt noch die offensichtlichsten Verbündeten, wenn man will kämpfen gegen so Pauschalisierungen, dass man auf die falsche Seite zeigt für gesellschaftliche Probleme, sprich Games und Medien, weil es sind ja immer medienbös. Und ich versuche da jetzt irgendwie zu erreichen, dass wir uns mehr mit dem Thema befassen. Vielleicht man kann anfangen, Arbeitsgruppen machen innerhalb von der Partei, versuchen, ein Positionspapier zu schreiben, damit es ein bisschen zum Thema wird, damit ein bisschen hoffentlich die linken Politiker ein bisschen sensibilisiert werden auf das, weil es ja die kommende Generation von linken Politikern, die wir hier haben. Dass da die nicht gleich weitermachen wie die Generation vorher. Weil es ist nicht einfach junge Politiker und alte Politiker, es ist komplizierter als das.
Ja, du hast mal sicher etwas angesprochen, und zwar das Aktivwerden. Das ist sicher mal ein guter erster Schritt. Ihr wisst es vielleicht, ich bin auch noch parallel für die Konsumentenvereinigung Game Rights tätig. Wir haben dem Herr auch schon mal ein Mail geschrieben. Da ist leider bislang noch nichts zurückgekommen. Aber falls ihr jetzt denkt, mal gegen so Gameverbot sollten wir doch etwas machen, schaut sicher mal noch bei gamerights.ch rein. Das ist wohl im Moment die Anlaufstelle, um ein bisschen die Energie zu sammeln und gegen ein solches Verbot etwas zu unternehmen. Es ist eine gute Sache. Surft es mal an gamerights.ch.
Ich finde es noch interessant, dass du eben auch sagst, dass eigentlich auch die jungen Linken da ziemlich hinterdrein sind. Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass irgendwelche alten 68er, die irgendwie Angst haben vor so elektronischen Wellen, die irgendwie von jedem PC ausgeströmt werden, dass die da auch irgendwie ganz komische Ängste ausbilden gegenüber von diesen sogenannten Killer Games. Dass eben auch die jungen Linken da so hinterdrein sind, das finde ich doch noch erschreckend, aber danke für die Insider-Informationen. Die, Es heisst auf jeden Fall immer noch vermitteln.
Gut, dann wenn wir hier mal mit dem Stichwort «werden aktiv» weitergehen zu einer anderen News, die leider auch nicht so erfreulich ist, bevor wir dann mit den erfreulicheren Themen weitermachen können. Und zwar etwas, was ganz, ganz gross war, jetzt gerade im Internet, und zwar meiner Meinung nach auch sehr berechtigt, ist der sogenannte Heartbleed-Bug im OpenSSL. Vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Ich bin überhaupt nicht der Programmierer, aber ich kann es euch möglichst vereinfacht kurz darstellen, probieren. Also es handelt sich um eine Schwachstelle in dem sogenannten Heartbeat-Protokoll oder beziehungsweise Heartbeat-Erweiterung im TLS-Protokoll. Also das heisst, Heartbeat-Bug wäre eigentlich ein bisschen passender, aber Heartbleed dann, ja, klingt halt ein bisschen witziger. Um was geht's? Die Heartbeats, die sind eigentlich so gedacht gewesen, um so ein bisschen Timeouts bei Anfragen ein bisschen zu verhindern. Also man kann eigentlich relativ sinnlose Informationen hin und her schicken, um halt einfach zu sehen, ja, die Verbindung besteht noch, wir sind noch rum. Und das Paket, das kann unterschiedlich lang bzw. gross sein und das Gegenüber will die Grösse eigentlich nicht wirklich kontrollieren. Und durch das, dass man jetzt falsche Grössen von diesen Payloads hat können faken, hat man eigentlich Daten vom Gegenüber können klauen. So ganz, ganz vereinfacht. Vielleicht weißt du, Andy, da noch ein bisschen detaillierter etwas dazu.
Es muss erwähnt werden, das ist extrem wichtig. Es ist gar nicht erst jetzt das Problem. Jetzt ist es publik geworden. Aber es hat so vorher existiert.
Also das Problem gibt es schon ewig.
Man muss jetzt nicht Panik haben. Und etwas, was noch sehr viel passiert ist, es wird von ja, gewissen Kreisen genutzt, um generell Open-Source-Sachen schlecht zu reden. Was ich sehr Probleme damit habe, denn Open-Source-Sachen sind prinzipiell außergewöhnlich sicher, gerade weil sie so sind, wie sie sind.
Ja, also wie gesagt, der Bug gibt es schon ein bisschen länger und ist natürlich gerade recht verbreitet, weil du sagst, es OpenSSL ist open, also dementsprechend kostenlos zugänglich und somit auch verbreitet. Das tut natürlich die Tragweite von dem Problem noch ein bisschen vergrössern, weil das halt so verbreitet ist. Wirklich reparieren kann man das nicht. Zu was hat es überhaupt geführt? Es hat dazu geführt, dass die SSL, also die verschlüsselten Verbindungen, eigentlich Schluss am Ende dann gar nicht mehr so sicher gewesen sind, wie sie es eigentlich beabsichtigt hätten. Also es ist also möglich gewesen, vom anderen Server dann so Sachen wie Passwörter geschickt zu bekommen, also abrufen zu können quasi indirekt. Darum würde es Sinn machen, wenn man jetzt seine Passwörter ändert, plus auch ein bisschen Wert darauf legt, dass auf wichtigen Homepages, also sprich bei eurer Bank und so weiter, die ganzen SSL-Protokolle geupdatet worden sind. Das sollte bis jetzt eigentlich schon lange der Fall gewesen sein, also aber man weiß ja nie, Kontrolle ist sicher.
Beispiel jetzt die Bank betrifft, die haben ja meistens heutzutage nicht einfach nur ein simples Login-System. Ich kann jetzt sagen, die Bank, wo ich bin, da muss man gleichzeitig noch warten. Neben dem Passwort und der Benutzeridentifikation muss man auch noch auf ein Message warten, wo man aufs Handy bekommt und die muss man dann dort eingeben.
Genau.
Und das also, muss man zum Teil, wenn man so drin ist, bei Transaktionen nochmal machen, das mit der Handy-Mitteilung.
Ja, also die ganzen Banksachen, die funktionieren natürlich am ersten.
Alle machen es ein bisschen anders.
Das ist von dem her nicht so gefährlich.
Ich habe mal letztens eine Art, also ja, im Prinzip ein Tutorial gesehen, wie man Kreditkarten-Phishing machen kann. Oder E-Banking-Phishing.
Interessant, dass du das anschaust.
Es ist auf einer relativ, was war auf YouTube gewesen, von irgendeinem. Und der hat das quasi so als Information für die Leute, die sich quasi schützen wollen, gemacht. Aber es ist schon relativ detailliert gekommen. Aber es braucht natürlich auch einiges, dass das funktioniert. Und zwar hat er es eigentlich an dem Beispiel gezeigt, dass er ein Mail verschickt, wo ein Update von, Firefox quasi als Mail-Datei verschickt wird und dich aufruft, die zu installieren. Und dann hast du das aber eine RAR-Datei, die man zuerst entpacken sollte. Und das hängt dann ab von einem Setting, das du machst oder nicht machst, oder quasi noch müsstest machen. Und zwar musst du die RAR-Datei so entpacken, dass sie sich gerade installiert. Das kann man einstellen.
Das ist noch so etwas. Dir Sachen mit so Pseudodateien schicken, das funktioniert dann, wenn die Leute eben, das ist auch das, was ich Microsoft mit dem Windows vorwerfe, nämlich, dass die Standardeinstellung im Windows ist, dass man Dateiendungen nicht anzeigt von bekannten Dateien. Das ist unsicher. Weil auf diese Art kann jemand zum Beispiel einfach dir eine Access-Datei schicken, also ein Programm, aber er nennt sie irgendwie
JPEG.
Porn.jpeg.
Ja.
Aber in Wirklichkeit heisst sie porn.jpeg.exe.
Also das ist ja etwa der älteste Trick, den es gibt.
Aber er ist sehr effektiv, weil viele Sachen von solchen Tricks, die sie versuchen zu kriegen, brauchen dann am Schluss noch ein bisschen Dummheit vom User.
Ja, das ist eigentlich bei dem Trick auch so gewesen. Also wenn das entpackt wird, installiert es dir quasi auf der Registry und dann muss das eigentlich Voraussetzung sein, dass du die Exe mit einem Administratorrecht ausgeführt hast, wird deine Registry umgeschrieben und du quasi einfügen, dass du, falls du auf die Seite, sagen wir mal, irgendwie postfinance.ch gehst, wird stattdessen eine andere Seite angesteuert.
Also tut es dir die Host-Datei manipulieren?
Genau, also es tut eigentlich sagen, ja, immer wenn du auf Postfinance gehst, gehst du eigentlich auf irgendwie fakepostfinance.com und er hat dann noch gezeigt, wie du im Browser ganz schnell, ganz easy den Quellcode kannst copy-pasten und dann aber eine Änderung vornimmst, dass sobald jemand quasi seine Dateien eingibt, dass das ein automatisches Mail schreibt, das gerade verschickt wird an dich. Und dann hast du gerade seine Informationen, die er eingegeben hat, und wenn du gerade online bist, kommst du zum Mail über, ah, ich muss schnell auf Passfinanz, ich gebe die Dateinformationen gerade ein, solange sie gültig sind. Und dann kommst du in seinen Bankaccount rein, aber das funktioniert zum Beispiel auch erst, wenn du wirklich massenhaft so ein Mail spammst, dass irgendeine Grossmutter verwünscht ist, die das tatsächlich noch macht.
Ja, und dann ist noch das mit den Mails. Also alle Sachen, die per Mail funktionieren. Man soll doch ein Passwort und so geben. Also eigentlich fast an jedem Ort, wo man sich einloggt, wird extrem prominent, wird man immer damit zutextet, dass die Seite dich nicht nach Passwörtern fragt.
In irgendeiner Form. Ich glaube auch, ein Firefox-Update-Mail kommt automatisch in Spam-Ordner. Also da muss man schauen, dass man das überhaupt irgendwie noch ankriegt, dass ein Privatmail irgendwie angeschaut wird. Aber so viel dazu, also es ist immer gut, sich zu überlegen, was alles, wie das Zeug funktioniert und wie man sich schützen kann.
Ich denke, mit dem und dem Aufruf sind doch ein bisschen aufmerksam. Machen wir da endlich Transition zu ein bisschen erfreulicheren Meldungen. Eine habe ich persönlich sehr herzig gefunden und zeigt doch auch, wie man alt wird oder wie die Zeit läuft. Der Gameboy ist 25 geworden, wobei genau gesagt ist es in Europa wohl erst in etwa eineinhalb Jahren soweit. Hingegen seit dem ursprünglichen Release in Japan ist er doch jetzt schon 25 Jahre draussen. Am 21. April ist es soweit gewesen. Hat bei mir sehr viele Erinnerungen geweckt. Ich denke, Gameboy ist mitunter mein Einstieg gewesen in die Gaming-Welt. Wie war das so bei euch gewesen? Oder habt ihr da gerade mit einem Nintendo angefangen im Sinne von einer Heimkonsole?
Der ist irgendwie fast genau 2 Monate älter als ich, der Gameboy. Und das ist also mein Einstieg in Gamer gewesen. Ich habe mal zu Weihnachten einen Gameboy bekommen und Super Mario Land. Ich glaube, das ist die bekannteste Gameboy-Cartridge, die es gibt. Und das ist auch, glaube ich, das erste Game gewesen, das ich je gespielt habe. Ist wahrscheinlich viele andere auch so gegangen. Und damit hat eigentlich alles angefangen. Und da hat dann quasi dann auch später der Wunsch gekommen, ich muss jetzt den N64 haben. Und ja, der Rest ist Geschichte. Der Gameboy ist nicht die erste Handheld-Konsole. Übrigens, es hat andere gegeben. Aber der Gameboy ist eigentlich die erste, die im Mainstream explodiert ist. Und seit dem Release vom Gameboy hat Nintendo nie mehr die Dominanz im Handheld-Sektor eigentlich aus der Hand gegeben.
Also ich mag mich noch erinnern, ich habe den Gameboy, und das ist eigentlich noch erstaunlich, der Gameboy hat mir meine Grossmutter geschenkt. Hat den im Mikro gekauft. Also das ist so gut vermarktet worden, dass meine Grossmutter den kauft. Und ich habe daheim immer noch eine Packung, wo drauf steht, mit irgendwie realistischer 3D-Kreuzsteuerung. Und was dort auf der Packung alles steht, ist so wahnsinnig eigentlich. Also irgendwie von der Grafik schwärmen sie irgendwie mit so Layer-Technik, irgendwas. Eigentlich haben sie damals etwa die gleiche Sprache gebraucht, um neue Games, Konsolen zu vermarkten. Ja,
es ist bei mir in einer Super Nintendo-Packung, 16-Bit Hightech.
Ja, ich persönlich habe mal von meinem Gotti einen bekommen, vor Jahren, einen roten, dazu noch das Spiel Lion King, wenn es mir recht ist. Das ist so ein bisschen, okay gewesen, aber was wir dann wohl alle gespielt haben und nicht dürfen vergessen, weil das für die ganze weitere Wirtschaft und gerade für Nintendo extrem relevant war, ist wohl das RPG ever, wenn man es so ein bisschen an den Folgewirkungen festmacht, und zwar Pokémon Rot und Blau. Also wenn ich mir an das zurückdenke, die Stunden und so weiter, die ich dort investiert habe.
Also dein erster Gameboy ist schon auch der Ziegelstein gewesen?
Ja, der rote Ziegelstein, einfach in Rot.
Was steht, ich will immer merken, Dot Matrix with Stereo Sound.
aber der rote ist dann schon ganz speziell. Also ich habe selber zwei graue daheim. Und ich weiss noch, das haben dann auch meine Geschwister gespielt. Und es war an mich so ein richtiger Krieg gewesen, wer schafft es, irgendwie Super Mario Land Türen zu spielen und dann das zweite Mal, wie weit kommt man?
Ja, wenn es schwieriger wird.
Niemand hat es, glaube ich, zweimal Türen spielen können. Das war so hardcore gewesen.
Und ich kann das irgendwann sogar können und einfach Pokémon, das ist so mein Ur-RPG gewesen quasi. Ich habe das so lange gespielt, dass ich glaube, die Spielzeit ist dann irgendwann einfach bei 255 geblieben, sie ist da.
Also das ist wahrscheinlich, wenn ich mich so an meine Kindheit zurück erinnere, das Game gewesen, das hat ganze Schulhäuser süchtig gemacht. Also die Lehrer nicht, aber die drinnen gehockt sind und dann noch in der Pause zusammen
und dann ist es und absolut und so weitergegangen mit dem Pokémon-Hype. Dann haben wir Karten getuschelt und so. Niemand hat sie gespielt, alle haben sie nur gesammelt.
Ja, ich bin auch nur der Sammler gewesen. Gespielt habe ich nur Magic und gesammelt
und habe ich. Dann haben wir noch Kaugummi-Sticker gesammelt, also vor allem noch bei Dragon Ball, aber alles. Was ich auch noch erstaunlich finde, ist eigentlich, dass ich selber den ganz klassischen Gameboy gekauft. Ich habe mir aber auch den Gameboy Color gekauft. Meine Schwester hat einen Gameboy, Gameboy Pocket oder so bekommen. Der kleine. Ja,
der Pocket ist die kleine Version vom klassischen Gameboy.
Genau, und dann haben wir aber, ich habe mir noch kein Advanced gekauft damals, aber dann der Advanced SP.
Den habe ich auch.
Und quasi für meine komplette Sammlung, also
rein theoretisch. Du weißt, was dir noch fehlt, der Hipster Micro. Game Boy.
Genau. Und der normale SP.
Der Micro ist so ein Seich gewesen, den habe ich mir damals nicht gekauft, aber an sich bräuchte ich den, ich bräuchte den normalen Advanced und ich habe den ganz ersten DS gekauft und dann so die DS Lite und so, die verkaufen sich auch immer wieder, aber die haben wir nicht gekauft.
Alte, klotzige DS, aber leider hat mein Ur-Gameboy mal den Geist aufgegeben und meine Mutter hat dann einfach mal entsorgt.
Ich weiss gar nicht, der könnte sogar noch irgendwo bei mir im Estrich oben liegen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe ja mein Advance und dort war ja noch schön gewesen. Der Advance, der ist ja noch 3 Generationen rückwärts kompatibel, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Und dann hat der eigentlich automatisch den Gameboy ersetzt.
Meine Mario Land Cartridge, die funktioniert auch nicht mehr so richtig.
Kannst du Batterie wechseln, dann wäre es wieder besser.
Früher war es ja auch noch so, du musst mit der Taschenlampe gamen.
Ja.
Das war noch das Real Feel.
Unter der Decke, genau.
Oder man hat so ein Lupe-Ding drauf gehabt. So eine Aufsatz, der quasi den Bildschirm beleuchtet und gerade noch eine Lupe drauf richtet.
Oh nein, Gameboy Camera.
Oh.
Hat das jemand von euch?
Nein, aber nein. Sein Printer hat es auch noch gegeben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen einhergegangen.
Der Printer, aber der Printer und ist ein unglaublich sammeles Stück, wenn man den Printer hat.
Es geht so selten, ist er nicht.
Hat, glaube ich, den gehabt. Und wenn du bei Pokémon alle 150 gehabt hast, hast du so eine Art Diplom können printen, wo halt die Wahrscheinlichkeit hat, dass du alle gehabt hast.
Die Dinger sind, glaube ich, nicht so das haltbar, wie sie die Ewigkeit.
Ich würde gerne mal wissen, was das Diplom printet, wenn du 151 hast, wobei eigentlich nur 150 intended sind.
Es gibt, der Pokédex ist nicht glitchy, wenn man 151 hat.
Das Nein, das gibt einen Eintrag fürs Mio.
Ja. Ja, er wird quasi erst nachher freigeschaltet.
Ja, weißt du noch, wo wir uns Mew geholt haben mit dem Glitch und dann haben wir es so quasi geklont.
Oh ja.
Oh, die guten alten Zeiten.
Ja, also, ich muss sagen, wer irgendwie wieder mal ein bisschen in die Nostalgie kommt, der 3DS XL oder der 3DS an sich ist auch eine sehr geniale Konsole.
Es gibt ein paar Tipps, die man da sagen könnte. Zum Beispiel der wohl beste Port von Super Mario Land, Super Mario Bros., also von Super Mario Bros., würde ich sagen, vom ersten, der beste Port ist Super Mario Bros. Deluxe. Weil der am meisten neuen Content drauf hat. Eigentlich fast der einzige Port, der neuen Content drauf hat, gegenüber den späteren, die eigentlich 1:1 einfach das Game gewesen sind. Er hat aber so irgend so ein Multiplayer-Ding drauf gehabt, ich weiss es nicht mehr. Und es gibt Zelda Link's Awakening, ein absoluter Klassiker. Und dann gibt es die beiden Zelda-Games, die von Capcom gemacht worden sind, die Oracle-Games. Ich habe die alle und die sollte man eigentlich gespielt haben, wenn man ein Fan ist von der Zelda-Serie. Alle drei Zeldas.
Ja, ich mag mich erinnern, gerade der Deluxe-Port ist vor gar noch nicht langer Zeit kostenlos mal downloadbar gsi, wenn man sein 3DS mit seiner Nintendo Network ID verknüpft hat bis zu einem gewissen Datum und dann habe ich es auch noch schnell mal wieder durchgespielt. Was auch noch gerade ein bisschen Nostalgie wert könnte haben, ist eine Meldung, die ich entdeckt habe, die ich noch recht interessant finde, und zwar probiert jemand oder eine Gruppe von Leuten eine Liste zu erstellen von jedem Game, wo jemals gemacht worden ist. Jetzt könnt ihr euch mal schnell überlegen, wie viel sind das etwa. Und als ich das letzte Mal geschaut habe, sind sie so bei 44'000 gewesen. Also man muss sich das mal vorstellen. Also,
hast du nicht gesagt, dass das ist gestanden, dass es jedes Handy-Game und irgendwie jedes, ich weiß auch nicht, wie extrem das das macht. Ich glaube, jedes Hentai-Game, das auf irgendeiner obskuren japanischen Seite ist, ich weiß nicht, wenn sie es dann noch so extrem würden machen, dass sie irgendwie jedes auf irgendeinem nicht mit Gaming in Verbindung stehenden Gerät nehmen, wo es irgendwie ein Game fest einprogrammiert hat. Zum Beispiel, ich weiss, man hat mal früher einen Fernseher gehabt, wo es irgendwie ein Blackjack drauf gehabt hat. Man müsste dann irgendwie noch all die drauf nehmen.
Das wäre natürlich ganz genau.
Exzessiv.
Ich habe noch eine übersichtlichere Liste gefunden. Wenn man auf Wikipedia/Videospiele oder so geht, dann gibt es dort auch schon bereits eine Liste, die einfach nach Konsole geordnet ist. Also, die ist wahrscheinlich nicht so komplett wie die, die jetzt hier gemacht wird, aber ein bisschen nutzbarer. Also an sich haben sie wahrscheinlich quasi den Grundsatz von ihren Games haben sie einfach so aus Wikipedia übernommen und der Rest muss jetzt irgendwie halt
ergänzt werden.
Feedet werden.
Ja, die Liste ist grundsätzlich auf 4chan zu finden, wenn ihr also mal suchen wollt und euch das Ganze mal laden. Wobei, Andy, du hast gesagt, du hast sie mal probiert und die ist so gross, dass das Laden von dieser Liste nicht ganz ohne Problem verlaufen könnte.
Wie ist der Browser crashed?
Schaut euch die Liste mal an, wenn es euch interessiert, wie gesagt, zu finden auf 4chan. Jetzt für uns hier gerade Serienfans, zumindest mal Butch und mich und sicher auch viele andere, ist die nächste Meldung möglicherweise ein Hoffnungsschimmer. Und zwar sollte Netflix nach Deutschland kommen. Also nicht nur nach Deutschland, sondern mehrere nicht genau bestimmte Sitze in Europa aufbauen. Also der Hauptsitz sollte in Holland, also in den Niederlanden sein.
Meistens
ab September ja dann.
Niederste Priorität.
Ja, vielleicht haben wir Hoffnung, dass wir da auch irgendwann an das Netflix kommen. Wir haben es ja auch schon angesprochen und wir hoffen ja eigentlich schon lange, obwohl wir nicht so ganz optimistisch sind, weil da vieles gerade ein bisschen extra kompliziert funktioniert, häufig.
Wir haben ja vorhin gerade noch diskutiert, Joey, dass es eigentlich, ja, quasi der Weg, der inoffizielle Weg, wenn man jetzt würde gerne Netflix abonnieren, gäbe es auch noch, aber der ist ein bisschen komplizierter, dass man dann quasi einen Proxy-Dienst braucht, und zwar einen, der wieder Kosten generiert, irgendeinen bezahlten Proxy-Dienst, der speziell für Netflix eingerichtet ist, wo man über den Proxy-Server auf US, also quasi fake, dass man aus den USA kommt und dann einen US-Netflix-Account anlegt.
Ja, genau.
Und dann dort wieder Kosten zahlt, aber das ist nicht viel. In den USA zahlt man ja irgendwie $7. Ich glaube, sie haben jetzt gerade kürzlich erhöht auf irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, 10, 12 oder so. Dass man eigentlich so auch könnte Netflix brauchen, aber es ist doch noch ein bisschen komplizierter als
nötig. Kann sein, dass man ein brutales Internet braucht.
Also, das ist sowieso auch ein bisschen meine Furcht.
Ja, gerade wenn man denkt, Netflix produziert ja House of Cards, nicht zuletzt jetzt dann auch in 4K. Und wenn man dann das noch flüssig streamen will, muss man doch schon eine rechte Leitung haben, kann man sich vorstellen.
Mal. Also ich hätte es schon längstens, wenn ich in den USA wohnen würde.
Gerade zum Thema Internet und Verbreitung von Internet hat Google ein sehr interessantes Vorgehen gestartet. Und zwar steigen sie ins Drohnengeschäft ein. Das habe ich eine sehr interessante Meldung gefunden. Sie haben das Startup Titan Aerospace gekauft. Das ist ein Hersteller von Drohnen oder quasi sollte ein Hersteller von Drohnen werden. Die Idee grundsätzlich ist mal, dass jetzt die zuerst mal Ballone herstellen mit Antennen drauf. Und diese Ballone fliegen dann halt in irgendwelchen abgelegene Gebiet um und sollten dort Internet bringen. Und die Drohnen dann an sich, die sollten wohl eher ein bisschen anders eingesetzt werden. Zwar mehr für so bekannte Gebiete wie zum Beispiel Google Earth, Google Maps, halt zum da ein bisschen Bilder machen, zum ein bisschen Zeug scannen. Google is watching you, sage ich nur. Aber vielleicht mit ein paar Vorteilen, gerade so in irgendwelchen Wüsten Internet zu haben und so, könnte unter Umständen noch nützlich sein.
Also das mit den Ballonen ist ja schon länger bekannt. Wenn das dann wirklich mal eine Sache wird, dann ist das eigentlich noch. Ich frage mich, wo sie das überall planen. Also wenn sie das wirklich, das muss ja irgendwie auch quasi amix gewartet werden oder wie auch immer. Oder vielleicht eben doch nicht. Vielleicht sind das einfach Ballonen, die man mal aufladen und dann sind die dort oben, bis sie mal irgendwie noch 10 Jahre verplatzen oder so. Ich kann mir das Ganze irgendwie nicht so vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Und so, die Drohnen sind bereits Tatsache, also zumindest, dass zum Beispiel in, irgendwo in Bern oder so, haben sie mal ein paar Drohnen oben durchfliegen lassen von irgendeinem Städteplaner oder so. Die haben das eigentlich quasi haben da irgendwie auf relativ tiefer Flughöhe sind sie drüber geflogen, um die Gebäude abzufetteln, um sich quasi zu versichern, falls jetzt sie haben irgendwelche Bauarbeiten geplant, wo könnten eventuell, es ist glaube ich wahrscheinlich sogar so eine Art Tiefenbohrung, wo wenn dann irgendwelche Hausfassaden verbrechen oder so, dass sie quasi die Bilder brauchen, um zu sagen, ja, schaut da, vor das passiert ist, haben da schon den Riss in der Wand gehabt.
Also so der anderen Sorte Drohnen sage ich jetzt einfach mal gar nicht.
Ja, das ist dann natürlich noch so eine traurige Geschichte für sich. Wobei ich glaube, da kann man klar sagen, dass Google wohl keine kriegerische Hintergedanken hat, was dort die Verwendung von Drohnen anbelangt.
Wobei, wenn man so ein bisschen ihre Einkäufe anschaut, sie haben ja auch gewisse Roboterfirmen gekauft, die eigentlich ursprünglich so ein bisschen in Verhandlungen gewesen sind mit der Army, US Army. Und an sich haben sie schon das Material und Firmen unter sich, dass sie könnten einen ganz gut anständigen Staat gründen.
Ich glaube, sie werden einfach Skynet erschaffen.
Das ist ja eigentlich, also, es ist, glaube ich, sogar mal vorgekommen in einer Simpsons-Episode.
Andererseits, was ist, wenn sie bereits Skynet erschaffen haben, aber wir wissen es nicht?
Eben noch kurz, es ist irgendwie in einer Simpsons-Episode mal vorgekommen, dass quasi die Weltkarte so aussieht, dass Amerika nicht mehr Amerika heisst, also die USA nicht USA, sondern Google.
Ja, wenn wir es von Google haben, habt ihr nicht so die News mitbekommen, dass Google offenbar ihr Scheitern eingesteht für Punkto Google Plus. Und zurückfahren will.
Ja, der letzte hoffnungslose Verzweiflungsschlag war schon, YouTube-Konten mit Google Plus irgendwie automatisch so zu verbinden. Das hat mich ziemlich aufgeregt. Immer wenn ich jetzt einen Comment schreibe, will es mich quasi zwingen, irgendeinen Google
Plus. Ja, und ich habe das einfach nie gemacht. Und sie wollte mich auch immer zwingen mit meinem richtigen Namen. Also, das habe ich auch nie gemacht. Und ja, sie haben hoffentlich begriffen, dass ja, Sachen kann man nicht zum Erfolg zwingen. Entweder haben sie Erfolg oder nicht, aber es ist kontraproduktiv, wenn man die Leute dazu zwingen will.
Ja, und auf der anderen Seite tun sie so Sachen wie den Google Reader, was eigentlich noch ein sehr beliebtes News-Feature gewesen ist, streiche jetzt einfach raus, das verstehe ich auch nicht.
Wobei ich auch gerade letzte ganz ein interessantes Encounter hatte mit Google+. Und zwar habe ich so einfach mal so aus Interesse mich informiert über die sogenannten Sentinel-Inseln. Ich muss es nachschauen, aber wahrscheinlich heissen die so. Und zwar ist das eine Insel, die relativ abgelegen irgendwo im Indischen Ozean liegt, wo ein Volk wohnt, wo seit über 100 Jahren eigentlich abgeschottet ist von allen anderen äußeren Einflüssen. Eigentlich auch auf Selbstentscheidung, also es ist so ein Urstamm. Und das letzte Mal, irgendwie im 2004, wo man drüber geflogen ist, nach irgendwelchen Erdbeben, ist der Helikopter wieder mit Pfeil abgeschossen worden. Und dann habe ich eben eigentlich mal die Insel angeschaut und der heisst da quasi so, hat so ein Symbol, ein Flugzeug, als ob dort dann ein Flughafen wäre. Und dann habe ich da drauf geklickt und bin auf irgendeine quasi automatisch generierte Google Plus Seite gekommen, wo quasi so ermöglicht, Reiseberichte drauf zu veröffentlichen und so irgendwelche Bewertungen anzugeben über das Touristenziel. Und dann haben so verschiedene Leute geschrieben auf der Google Plus Seite, ja, mein letzter Ferienaufenthalt auf den Sentinel-Inseln ist eigentlich eher komisch gestartet. Wir sind willkommen geheißen worden mit viel und nach einigen Wochen hat aber dann der Häuptling entschieden, dass er mich mit seiner Tochter verheiraten will. Ich habe das aber eigentlich nicht unbedingt wollen und es ist dann eine grosse Beleidigung von mir gewesen, dass ich das abgelehnt habe. Und ich habe mich dann fluchtartig zurückgezogen. Aber ja, also Google Plus tut scheinbar eigentlich automatisch für jeden Ort auf der Welt eine Google Plus-Seite einrichten.
Super. Zum sonst noch ein bisschen in den USA bleiben, da ist auch noch etwas sehr, sehr Witziges passiert. Beziehungsweise wird jetzt am Tag der Aufnahme, heute ist der 25. April, wird morgen, also am 26. scheint's passieren. Und zwar holen wir ein bisschen hier aus an dieser Stelle. Man sagt ja, dass das E.T.-Spiel, E.T. The Extraterrestrial, so heisst es, glaube ich, für den Atari 2600 als das bekanntlich schlechteste Spiel gilt.
Ich relativiere das mal ein bisschen, weil es ist funktional. Man kann es spielen, man kann es durchspielen. Und es gibt andere Spiele, namentlich zum Beispiel Big Rigs Over the Road Racing, die kommerziell erschienen sind und in dem Sinn nicht spielbar sind. Und darum sage ich einmal, nein, es ist nicht das Schlechteste.
Also es ist schon spielbar, das komische Racing-Game, aber das ist so unfertig, dass es schon fast wieder gut ist.
E.T. ist in dem Sinn fertig. Das heisst nicht viel.
Den Mythos vielleicht noch schnell abrunden. Die E.T.-Cartridges oder Boxen, oder wie man dem mal sagen, sollen irgendwie in New Mexico vergraben worden sein. Und jetzt startet, scheint es, so eine Gruppe von Fans dort an, mit dem Ziel, all die E.T.-Cartridges dort irgendwie auszugraben.
Ich glaube, der Film vom Angry Video Game Nerd handelt ja auch von diesen Cartridges.
Ja genau, auf diesen Film freuen wir uns sowieso. Wir warten auf jeden Fall auf das Ergebnis dieser Expedition und mal schauen, ob dort tatsächlich und wenn was gefunden wird.
Wobei, falls ihr sonst einfach mal Interesse habt, das Spiel zu spielen, ich habe letztens gerade etwas Interessantes entdeckt. Viele sollten wahrscheinlich die Seite kennen, archive.org. So eine Seite, die von der US-Regierung eigentlich in Kraft genommen worden ist, zum unter anderem, wo auch quasi das Internet archiviert. Und dort gibt es auch ein Projekt, wo viele alte NES-Games im Browser emuliert werden. Unter anderem auch E.T. kann man dort spielen. Finde ich vor allem interessant, dass eigentlich im Browser so ein Emulator läuft.
Also es gibt auch Emulatoren für Browser. Also du kannst ja den... Wie heisst der, der erste Browser? Ich vergesse immer, wie der heisst.
Internet Explorer.
Nein, nicht der. Es ist auch nicht der Navigator, noch ein älterer als der. Der allererste, den kann man sich emulieren lassen. Und man kann schauen, wie Seiten von heute ausgesehen würden in diesem Browser.
Ja, wahrscheinlich die ganze neue HTML-Geschichte kann der gar nicht darstellen.
Also du hast quasi nur Text. Bilder sind zum Teil auch noch drin.
Aber einfach interessant, dass quasi jetzt auch Videospiele archiviert werden, alte Videospiele, nebst Bücher, nebst Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen, damit sie quasi nie verloren gehen.
Es gibt ja Games, bei denen ist es ziemlich heikel, sie überhaupt noch spielen. Also CDI-Konsole ist so eine, die ist nicht bekannt für ihre Qualität zugegebenermassen, aber da ist das Problem. Die Konsolen sind ziemlich selten mittlerweile und sie sind notorisch dafür, dass die Exemplare, die existieren, meistens nicht funktionieren, weil es gibt nicht die einzige, wo das so ist. Und außer man kennt irgend so ein Technikgenie, wo du weißt, wie man das Zeug repariert, dann ist es halt doof, man muss nochmal eine kaufen. Games selber sind auch ein Vermögen wert mittlerweile und es gibt keinen Emulator dafür. Also es ist bei gewissen Sachen fast nicht möglich, sie zu spielen.
Es wird viel immer seltener. Man sagt zwar, also gerade alte Konsolen haben recht lang, wenn man jetzt an den Super Nintendo oder noch früher den NES denkt, das Zeug hält relativ lang. Die 72-Pin-Connectors kann man so schnell recht einfach auswechseln. Hingegen, wenn man dann ein bisschen neuere Konsolen mal anschaut, ich sage, von den ursprünglichen PS3 60 GB Modell gibt es in nicht so weiter Zukunft wohl schon keine mehr, weil die alle werden hops gehen. Und darum habe ich bei mir immer noch eine separat zu der, die ich verwende, bei mir im Regal oben und erfreue mich daran, die mal noch ein bisschen anzuschauen und zu wissen, dass sie voll funktional wäre, wenn ich dann auch würde wählen.
Ja, bei diesen Konsolen müsstest du im Prinzip einfach eine Konsole kaufen, nie auspacken und irgendwie in einer so einer hermetisch abgeriegelten luftneutrale Gegend auf der Ware.
Also quasi, ich nehme dich dort wieder raus, wenn unsere Technik weit genug ist, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass gegen deine Zersetzung.
Ja, ihr merkt, wir sind da langsam am Abschweifen. Darum wollte ich das Ganze mal richtig Schluss leiten. Wie immer, wenn wir euch am Schluss noch ein paar Sachen nennen, die in näher Zukunft mal noch kommen oder passieren, wo ihr vielleicht euch in einem Kalender notieren wollt oder sonst irgendwie auf dem Radar behalten. In dem Fall wäre das Watch Dogs ein Titel, wo wohl jeder irgendwie mal müsste davon gehört haben in neuer Zukunft. Der sollte am 27. Mai endlich erscheinen, ist ja doch schon um ein ganzes Weile verschoben worden. Wii U-Besitzer müssen sich leider noch ein bisschen gedulden. Das wird in dem Fall erst Oktober, was ich schade finde. Ich habe das Gefühl, ein Watch Dogs könnte aus dem Controller noch interessante Sachen rausholen.
Vielleicht heisst es ja auch, dass ich tatsächlich für die Wii U jetzt noch irgendwie spezielle Controller-Plugins programmieren. Wobei, ich weiß nicht, ob da Ubisoft so Lust drauf hat.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube doch fast, dass es sich eventuell mal könnte lohnen, den 27. Mai, also das Release-Datum mal noch schleifen zu lassen und sich dann möglicherweise die Wii U-Version zu ziehen und halt dafür grafische Abstriche zu machen. Aber wenn das Gameplay-mäßig, Controller-mäßig gut umgesetzt wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es doch vom Spielspass die fehlende Grafik kompensieren könnte. Und wenn nicht, wenn man dann merkt, ja nein, es nützt nichts, dann kann man sich dann halt immer noch die andere Version kaufen, wo bis dann einiges günstiger wird.
Was ich sagen will, ist, es ist vielleicht nicht so sinnvoll, sich irgendwie eine PS4 zu kaufen, weg Watch Dogs.
Aber eine andere Info für die Wii U an sich kommt am 30. Mai Mario Kart 8. Also das ist ein Game, wo ich jetzt doch schon genug lang drauf gewartet habe.
Sieht super aus bis jetzt, ja.
Ich bin ziemlich gehypt drauf, weil es an sich ein bisschen eine Neuerung bringt mit einer Art Hyper- oder wie sagen wir, diesen Ultraleiter-mäßigen Karts, die es schaffen, auch an der Decke zu fahren. Und schweben könnte sicher noch interessant. Und Mario Kart ist an sich immer ein Game, das in eine Sammlung gehört, für jede Konsole von Nintendo.
Ja, es muss ja nicht einmal viel neu machen. Es muss einfach Mario Kart sein und dann ist es eigentlich wegen dem ja schon gut.
Also wenn sie noch den Blue Shell Panzer ein bisschen entschärfen, ist alles gut.
Ja, dann wenn wir mit dem mal hier langsam den Sack zumachen, Deckel drauf tun, abschliessen, wie auch immer. Ich bin der Joey und ich bedanke mich natürlich wie immer bei allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei werdet sein. Natürlich bedanke ich mich wie immer auch noch beim Andy und beim Butch hier für die Unterstützung.
Ja, wir sind gerne dabei.
Euch auch noch eine schöne Woche.
Tschüss zusammen.
Ciao.